Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Der Text wird gelesen von Detlef Kühlein von BibleTunes nach der neuen Genfer Übersetzung.
Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. »Herr«, sagte er, »mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause.« Jesus erwiderte, »ich will kommen und ihn heilen.« »Herr«, sagte daraufhin der Hauptmann, »ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es.« Diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, »Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.« Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, »Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen.« Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund.
Die Evangelien vermitteln uns Botschaft ja nicht in Predigten oder Lehrsätzen, sondern in Berichten. Das mag Ihnen jetzt eine vergleichsweise bescheidene Erkenntnis sein. Mich fasziniert das immer zunehmend, wenn ich die Evangelien lese. Also sie berichten von Begebenheiten, die sich zugetragen haben. Und dabei gehen sie ja durchaus systematisch vor, indem sie ihre Berichte zusammenstellen, sinnvoll zusammenstellen. Man könnte sagen, die Art und Weise der Zusammenstellung der Texte ist schon Botschaft. Und unsere Aufgabe als Bibelleser ist es, diese Botschaft zu erschließen. Und so sehe ich meine Aufgabe als Prediger im Übrigen auch. Nehmen wir mal den Zusammenhang unseres Predigttextes. Matthäus 8, haben Sie gerade gehört von Helga. Kapitel 8 schließt logischerweise direkt an Kapitel 7 an. Aber in Kapitel 5 und 7 hat Jesus gerade die Bergpredigt gehalten. Und die Bergpredigt, die endet mit dem eindrücklichen Gleichnis vom Haus, das jemand auf den Felsen baut. Gemeint sind Leute, die Worte von Jesus hören und danach handeln, das also auch tun. Also das Ende von Kapitel 7 ist geradezu die Zusammenfassung der Bergpredigt und die Zusammenfassung auch dessen, was offensichtlich Glauben ist. Und Kapitel 8 beschreibt dann, wie Jesus seinen Worten, also der Bergpredigt, Taten folgen lässt. Im Konfirmandenunterricht, da machen wir uns die Arbeitsweise Jesu immer klar mit einem kleinen Merksatz. Also wir fragen, was hat Jesus gemacht in den 3 Jahren seiner Wanderschaft? Und dann sagen wir, er hat gepredigt und er hat geheilt. Verkündigung und ganz praktisch den Menschen Heilung und Heil gegeben. Das waren die beiden Berufungen, denen Jesus gefolgt ist. Und so ergibt sich geradezu ein Kreislauf, wie ich denke. Den Worten Jesu folgen Taten und die Worte von Jesus erklären wiederum, warum er etwas tut und warum er es so tut. Kapitel 8 also, nach der Bergpredigt, die Taten. Die Heilung des Aussätzigen, die Heilung des Sklaven des römischen Offiziers, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, nach einem Nachfolgewort die Stillung des Sturms als Botschaft an die Jünger und schließlich noch Jesus beweist, dass er sogar Macht über die Dämonen hat, die unsichtbaren Mächte. Jesus beweist durch seine Taten, dass seine Worte nicht nur heiße Luft sind. Die Worte indes interpretieren das Wunder. Das sind ja keine Spektakel, um die es geht, sondern sie sind der Beleg dafür, dass Jesus wirklich in der Kraft und Autorität Gottes auftritt. Das ist ein ganz präziser Ablauf, ein Kreislauf. Und ich dachte, das wäre wichtig, dass ich das sozusagen vorschalte als Vorwort zu der Predigt über den eigentlichen Predigttext. Heute also der Bericht darüber, wie Jesus den Untergebenen des Offiziers, des römischen Offiziers heilt. Auch da fällt wieder auf, die Heilung spielt da gar nicht so eine große Rolle, also da geht es gar nicht so sehr um das Wunder, sondern es geht vielmehr um den römischen Hauptmann, vielmehr den Glauben des römischen Hauptmanns. Und am Ende gibt es noch eine etwas beunruhigende Botschaft von Jesus an die, die sich ihres Glaubens gar so sicher sind. Und ich will mit Ihnen heute nachdenken darüber, was eigentlich Glauben ist. Welche Dimensionen hat eigentlich Glaube und was ist sein Kern? Und an dem römischen Hauptmann, Centurio, können wir das gut durchbuchstabieren. Bevor wir das tun, noch eine kleine Vorüberlegung. Wenn ich Sie heute fragen würde, glaubst du an Jesus? Was würden Sie sagen? Keine Bange, Sie müssen mir keine Antwort geben jetzt. Aber ich vermute mal, dass alle, die heute hier sitzen, vermutlich ja sagen würden. Klar glaube ich an Jesus. Sonst wäre ja vermutlich niemand hier von Ihnen heute Morgen. Auf die Gefahr hin, dass ich Sie nerve, frage ich mal weiter, was genau bedeutet das eigentlich, ich glaube an Jesus? Es ist immer mal ein Gedanken wert, unsere vermeintlichen Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, die wir meist doch nicht so reflektieren. Also nochmal die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn ich sage, ich glaube an Jesus? Sie kennen mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich eher ein kritischer Mensch bin. Und wenn ich solche Fragen stelle, können Sie sicher sein, dass ich mir vorher für mich selber auch darüber Gedanken gemacht habe. Also, was bedeutet das für mich? Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass es ihn gibt, dass er gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, dass er irgendwie zu meinem Leben dazugehört. Ich glaube, dass ich mich zu ihm bekenne, dass ich ihm vertraue. Was antworten Sie? Heute geht es darum, was bedeutet das eigentlich ganz existenziell, an Jesus zu glauben? Ganz existenziell, jeden Tag, ganz praktisch. Wenn Sie mich kennen, wissen Sie auch, dass ich auf Filme stehe und ich gucke meistens so eher die leichte Unterhaltung. Ich habe es nicht so mit den tiefgründigen Dramen. Und einer meiner Lieblingsfilme ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Also, ich hoffe, dass Ihnen Indiana Jones was sagt, sonst wird es schwierig. Das ist bei diesen Dingen immer so. Egal. Also, im Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist Indy, der Abenteuerarchäologe mit seinem Vater auf der Suche nach dem sagenumwobenen Gral. Und in der Geschichte wird er vorgestellt als der Kelch des letzten Abendmahls Jesu, der der Legende nach ewiges Leben schenkt, wenn man daraus trinkt. Und es gibt natürlich wie bei jedem Indie-Film einen Bösewicht, der auch hinter dem Gral her ist. Und es gibt natürlich eine verrückte Story, aber es gibt ein Geheimnis. Nur wer drei Rätsel löst, kann den Ort erreichen, wo der Gral zu finden ist. Und kurz vor dem Ziel, wie sollte es auch anders sein, überrascht der Schurke Indy und seinen Vater. Er zwingt Indy, die drei Rätsel zu lösen, sich ihnen zu stellen und für ihn den Gral zu beschaffen. Als Indy sich weigert, das zu tun, schießt der Schurke Indys Vater an. Und dann sagt er einen bemerkenswerten Satz, den ich wirklich spannend finde. Er sagt nämlich zu Indy: Die Heilkräfte des Grals sind das Einzige, das ihren Vater jetzt noch retten kann. Sie sollten sich langsam fragen, woran sie glauben. Die Heilkräfte des Grals sind das Einzige, das ihren Vater jetzt noch retten kann. Sie sollten sich langsam fragen, woran sie glauben. Für mich ist das eine wunderbare Illustration für unseren Glauben an Jesus. In solch einer Situation, wo es auf einmal um Leben und Tod geht, kriegt das Wort Glauben auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es um alles oder nichts, um sein oder nicht sein. Es geht darum, was ist denn jetzt wirklich wahr? Ich frage mich langsam, woran ich wirklich glaube. Kann Jesus das, wovon er immer redet? Ist Jesus wirklich der Herr über alles, auch über mein Leben? Kann Jesus mich heilen? Kann er Situationen verändern? Kann er mich verändern? Kann er Wunder tun? Da bekommt Glaube auf einmal eine ganz neue Dimension. Und ich kann mich nicht mehr rausziehen auf ein wohltemperiertes Fürwahrhalten oder ja, dass Jesus lediglich ein beiläufiges Accessoire meines Lebens ist. Da geht es um alles. Der Bericht vom römischen Hauptmann führt uns das vor Augen. Und für mich ist der Hauptmann ein Vorbild dafür. Ich habe mich von ihm nochmal neu inspirieren lassen, was Glauben ist. Ich buchstabiere das mal durch mit Ihnen. Kurze Gedanken. Zum einen, Glauben, da macht mir der Hauptmann vor, dass er mentale Grenzen sprengt. Also er sprengt mentale Grenzen. Römer und Juden war ein spannungsgeladenes Verhältnis. Wobei es ja auf der mittleren Führungsebene der römischen Armee, also auf der Ebene des Hauptmanns, das war ein, ja, eben eine mittlere Führungsebene, ein Offizier, der über 100 Leute zu befehlen hatte, der Centurio eben. Sehr viele von diesen Hauptleuten standen dem jüdischen Glauben positiv gegenüber. Und dieser Hauptmann aber, der, ja, der geht jetzt zu Jesus als römischer Hauptmann und er sprengt die Grenzen seiner Position. Das war für mich so das Erste. Also er geht nicht mit breiter Brust zu Jesus, hier kommt ein römischer Offizier zu einem armen Wanderprediger. Das hätte er machen können. Aber er demütigt sich vor diesem jüdischen Wanderprediger und seine Position spielt bei Jesus keine Rolle. Im Gegenteil, er sagt, ich bin nicht wert, Jesus, dass du mein Haus betrittst. Du musst nur ein Wort sagen und mein Knecht wird gesund. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Für mich war das so ein Anlass, mal darüber nachzudenken, wie es bei mir mit der Demut ist in meinem Glauben. Ich habe den Eindruck, dass ich, wenn ich mit Jesus umgehe, oft mit ihm so umgehe, als ob ich derjenige sei, der ihm was zu sagen hat. Geht Ihnen das vielleicht genauso? Also Jesus, jetzt hör mal zu, ich mache doch schon so viel für dich, jetzt kannst du auch mal was für mich tun. Aber letztlich ist es doch so, wir können nichts für Jesus tun. Und schon gar nicht haben wir einen Deal mit ihm. Er ist der Herr und wir sind die Knechte. Das hat der Hauptmann offensichtlich begriffen. Vor Jesus ist er nicht mehr als ein Bittsteller. Da spielt seine Position keine Rolle. Er muss die Kontrolle abgeben und das Feld Jesus überlassen. Komplett. Und das heißt Glaube, denke ich, so wie wir es am Hauptmann ablesen können. Ich muss die Kontrolle abgeben, Jesus das Feld überlassen. Ja, er kann helfen, darauf darf ich vertrauen. Aber er wird es zu seiner Zeit und in seiner Weise tun. Ja, ich darf ganz konkrete Bitten an ihn richten. Aber letztlich ist er es, der das Heft in der Hand hält. Nicht Jesus ist mein Knecht, sondern ich bin Bittsteller. Ich bin abhängig von ihm. Das ist das Erste, was ich gelernt habe vom Hauptmann. Glauben heißt demütig sein und abhängig machen von Jesus. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass er was macht. Wenn er es tut, tut er es, weil er zugesagt hat, dass er antworten will auf meine Bitten, weil er mich liebt. Aber er ist am Zuge. Der Hauptmann sprengt Grenzen seiner Position, der Hauptmann sprengt Grenzen seiner Religion. Das muss schon was Besonderes gewesen sein. Ein Römer, einer der Besatzungsmacht, kommt als Bittsteller zu Jesus. Offenbar, so lese ich bei den Auslegern, war der Hauptmann durchaus Sympathisant der Juden, der jüdischen Religion. Und es wird auch nicht beschrieben, ob er irgendwie religiös festgelegt war. Wahrscheinlich musste er dem Kaiser opfern, so machte man das ja damals. Aber nichtsdestotrotz mag es ihn schon Überwindung gekostet haben, zu Jesus zu gehen. Stell dir vor, du wirst sowieso schon schief angesehen von den Leuten. Was ist das für einer? Die falsche Nationalität, der falsche Beruf, Soldat, Offizier, dann auch noch einer Besatzungsmacht und aus Perspektive der Juden auch noch die falsche Religion. Und alles das ist ihm komplett egal. Was er will, ist, dass sein Untergebener von Jesus gesund gemacht wird. Und er traut Jesus offensichtlich mehr als dem, was seine eigene Religion ihm so anzubieten hat. Hätte er vielleicht auch machen können, zum Priester zu gehen, ein Opfer bezahlen, wie auch immer, oder selbst ein Opfer zu opfern, ein Gebet zu sprechen. Aber das macht er nicht. Für ihn ist das offensichtlich so wichtig, dass er zu Jesus geht. Er sprengt die Grenzen seiner religiösen Tradition. Und das macht mir nochmal deutlich, ich habe das an dieser Stelle schon oft gesagt, ich wiederhole es aber gerne nochmal. Beim Glauben geht es nicht um Religion. Es geht am Ende nicht um die rechte Lehre, nicht um die rechte Moral, nicht um religiöse Handlungen, sondern es geht darum, ob Jesus wirklich alles im Griff hat. Es ist am besten, ganz auf Jesus zu setzen, von ihm alles zu erwarten. Und ich lerne vom Hauptmann, auch für uns, dass wir, glaube ich, immer wieder eingeladen werden oder herausgefordert vielleicht auch, unsere religiösen Reflexe zu überschreiten. Also, was, wenn Jesus wirklich was mit meinem Leben zu tun hat? Was, wenn Jesus wirklich etwas tun könnte in meinem Leben? Was, wenn es alles nicht nur Beiwerk ist, sondern Hauptsache? Was, wenn Jesus alles kann und alles tun kann in meinem Leben? Auch wenn ich das gerade vielleicht überhaupt nicht erfahre. Wir sollten uns langsam fragen, an was, an wen wir glauben. Lassen wir also den religiösen Ballast mal hinten an und üben wir uns in einfachem Vertrauen. Das ist das Dritte, was ich vom Hauptmann lerne. Er überschreitet die Grenzen seiner Position und Religion und er ist für mich ein Vorbild für simples Vertrauen. Für ihn ist das offensichtlich alles gar nicht so schwer, eigentlich sogar ganz einfach. Ich habe ein Problem, das ich nicht selbst lösen kann. Ich gehe zu Jesus, ich schildere es ihm und erwarte von ihm, dass er das löst. Sprich nur ein Wort. Und dann wird mein Knecht gesund. Kann ich das sagen, Jesus? Sprich nur ein Wort und dann setzen Sie Ihr Problem ein. Kann ich das sagen? Jesus, du kannst das, darauf vertraue ich. Mach, wie du denkst, aber mach was. Es wird alles ganz einfach, wenn es ums Ganze geht. Hier und da schlage ich eine Bibel mit einem englischen Text auf und das war für mich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis. The Message, Eugene Peterson. In dieser Übertragung, da wird in diesem Text von Simple Trust gesprochen, wenn Jesus die Haltung dieses Mannes lobt. Also Jesus sagt, ich habe in Israel, in dem Volk, das eigentlich alles über Gott wissen sollte und was er kann, nicht ein solch einfaches Vertrauen, Simple Trust, gefunden. Und das wird entgegengesetzt den Leuten, die eigentlich glauben, Faith. Aber hier geht es um Simple Trust. Man kann über den Glauben philosophieren, man kann und soll natürlich auch Bibelauslegung betreiben, man kann beten, exegesieren, Erkenntnisse gewinnen, Lobpreisen und so weiter und so fort. Aber am Ende zählt das einfache Vertrauen. Traue ich Jesus zu, dass er die Dinge regeln kann? Sprich nur ein Wort, Jesus, und löse mein Problem. Wir sollten uns langsam fragen, was wir glauben. Und die Situation ist zu ernst, als dass wir uns mit der Antwort noch lange Zeit lassen sollten. Und dann? Ja, manche Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Hier lerne ich es genau andersrum. Genau andersrum. Du brauchst diesen Glauben, dieses einfache Vertrauen. Und dann siehst du, was du glaubst. Jesus lässt da nicht lange mit sich handeln oder nicht lange auf sich warten. Am Ende dieser Geschichte wird berichtet davon, dass der Knecht gesund geworden ist. Ist das wirklich so einfach? Ich glaube schon. Wenn wir es ausprobieren, dann werden wir sehen, was wir glauben. Daran sollten wir festhalten und das ist eine ganz starke Botschaft für mich in dieser Geschichte. Ein letzter Gedankengang noch, der ist ein bisschen unangenehm und unbequem. Es ist eine Botschaft für diejenigen, die sich für gläubig halten. Ich will mich nicht davor drücken und deswegen will ich diesen Gedanken noch anschließen. Jesus zieht ja am Ende dieser Geschichte sozusagen eine Lehre daraus. Er spricht von denen, die von allen Himmelsrichtungen kommen werden und beim Festmahl Gottes, beim Bankett Gottes zugegen sind. Und er spricht von denen, die ausgeschlossen werden. Die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. Puh. Das ist gleich ein mehrfach aufschlussreiches Wort von Jesus. Ich verstehe das so, was Jesus sagen will. Die Menschen, die mit der Haltung des einfachen Vertrauens zu Jesus kommen, das ist völlig egal, welche Religion oder welche Herkunft die haben was begriffen, während diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten und die geradezu ein Abonnement auf den Glauben haben, nichts verstehen und deshalb auch keinen Anteil daran haben, was Jesus schenkt. Das ist eine harte Botschaft. The Message übersetzt: Dieser Mann, also Jesus meint den Hauptmann, dieser Mann ist die Vorhut vieler Außenseiter, die schon bald aus allen Richtungen kommen werden und bei Gottes Festmahl dabei sein werden. Aber dann werden diejenigen, die im Glauben, in the faith, aufwuchsen, aber sie hatten keinen Glauben, die werden sich in der Finsternis wiederfinden. Wir haben kürzlich über die Jahreslosung nachgedacht für dieses Jahr. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht rausschmeißen. Das gleiche Wort steht jetzt hier. Und da heißt es: Es werden Menschen hinausgeworfen. Menschen, die offensichtlich dachten, sie glauben, aber nicht geglaubt haben. Das ist beunruhigend, finde ich. Denn es sind genau die, die es eigentlich besser wissen sollten. Die schon, das bestreitet Jesus ja nicht, von jeher ein Abonnement auf das Reich Gottes haben, die Erben. Die glauben zwar, aber offensichtlich reicht nach Jesus ihr Glaube nicht aus. Also, es geht nicht um bloßen Faith, sondern um Trust, simple Trust. Was höre ich da? Ein Glaube, der sich darauf ausruht, na, wir sind doch auf der sicheren Seite, der wird scheitern, sagt Jesus. Ein Glaube, der sich etwas darauf zugute hält, bei uns ist alles safe, kann uns nichts mehr passieren, der wird scheitern. Ein Glaube, der sich was darauf zugute hält, ja, wir sind doch getauft, kirchlich, fromm, wie auch immer, der wird scheitern. Ein Glaube, der sich in Äußerlichkeiten oder meinetwegen auch nur Wortbekenntnissen erschöpft, aber der bei der ersten Anfechtung in die Knie geht, wird scheitern. Das Anrecht auf den Himmel, wenn Sie so wollen, entsteht lediglich dadurch, dass wir Jesus vertrauen. An jedem Tag, bei jeder Gelegenheit, 24 Stunden alles von ihm erwarten. Demütig sind, die Kontrolle abgeben und alles ihn machen lassen. Und deshalb ist dieser Satz so wichtig, den ich am Anfang mir aus dem Indie-Film geborgt habe. Wir sollten uns langsam überlegen, an was wir glauben. Gerade in diesen Zeiten, wo unser Glaube, denke ich, ordentlich gebeutelt wird. Gerade in diesen Zeiten stellt sich die Frage doch besonders. Wollen wir vertrauen auf Jesus, dass er das regeln kann, dass er es mit uns persönlich gut macht, aber auch mit uns als Gemeinde, als Kirche, wie auch immer, als Christen? Oder wollen wir weiter glauben und doch nicht glauben? Das ist die Frage. Und die Beantwortung dieser Frage, die nimmt uns niemand ab. Der Pfarrer nicht, die Kirche nicht, keine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, niemand. Das können wir nur mit Jesus regeln. Glaubst du, vertraust du Jesus? Ganz einfach. Die Einladung höre ich in dieser Geschichte besonders laut. Gar nicht so sehr die letzte Botschaft, die beunruhigende. Denn Jesus sagt ja damit, ihr habt doch noch Chancen. Macht euch Gedanken. Stellt euch die Frage, glaubst du, vertraust du Jesus? Ganz einfach. Worauf die Verheißung liegt, das führt uns der Hauptmann von Kapernaum vor Augen. Wählen wir weise.